Systemkompetenz, der Podcast mit Winfried Küppers, Vertriebsanalyst im Steinbeiß Beratungszentrum und Ratgeber von Ministerien, Management und Unternehmen. Weil 100% erst der Anfang sind.
Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Systemkompetenz. Systemkompetenz, diesen Begriff haben wir schon, ach, lieber Winfried, der gerade mir gegenüber sitzt und auf Kanal 1, weil ich weiß jetzt, du bist auf Kanal 1. Nee, bist du gar nicht, bis auf Kanal 2.
Ich bin nicht Nummer 2 bei uns beiden.
Ja, Entschuldigung, das ist ich darf ja die Kanäle vergeben. Und unser Gast ist, ja, ist wahrscheinlich gleich die Nummer 1, egal auf welchem Kanal er ist. Aber vorneweg erstmal schön, lieber Winfried, dass du da bist.
Danke, danke.
Und dass wir eine neue Folge machen. Wir haben schon ganz viel tolle Systemkompetenz-Interpretationen hinter uns gebracht und haben heute einen sehr tollen Gast hier, mit dem wir wieder ein Thema machen wollen, was wir noch nicht hatten.
Ja.
Überraschung, wir haben schon viele Folgen gemacht und dies ist trotzdem wieder ein Thema. Ja. Möchtest du unseren Gast kurz einmal vorstellen? Das ist der Steffen Lohrer, der da ist. Steffen, erstmal schön, dass du da bist.
Hallo.
Hi, so, Steffen.
Steffen denkt sich auch, was sind die? Guck mal, die beiden hier sind schon voll im Flow. Ja, Steffen, man gewöhnt sich schnell dran. Also in der Regel kommen unsere Gäste dann auch mal zu Wort.
Genau, sehr viel sogar. Ja. Wir werden viele Fragen heute haben und dich.
Winfried, wen haben wir denn hier? Was, beschreib mal kurz, ihr kennt euch ja schon ein bisschen länger.
Naja, ich freue mich riesig, dass Steffen Lohrer da ist. Er ist der Geschäftsführer von Steinbeiß M&A. Was ihn besonders macht, ist, er ist Unternehmer, berät Unternehmen zu Unternehmensverkäufen und Einkäufen. Und Flow ist ein ganz großes Thema bei ihm, kommt aber nachher noch dazu.
Ja. Wie kommt man dazu, Steffen? Wir machen das Podcast durch, ich hoffe, das ist für dich in Ordnung.
Ja, wunderbar.
Ja, ja. Wie kommt man dazu, dass man in dem Bereich M&A so reinkommt? Das ist ja schon, ich würde schon sagen, komplex, ne? So ein Unternehmen zu verkaufen, beziehungsweise auch zu gucken, zu bewerten, wie ist das Unternehmen, was steckt da drin. Ist, jeder, der sich damit mal beschäftigt hat, weiß, das ist nicht ganz so einfach. Mhm. Aber es scheint eine Leidenschaft zu sein.
Absolut, ja. Ich hatte das nicht mit der Muttermilch aufgezogen, sondern war Diplom-Wirtschaftsingenieur. Irgendwann hatte ich dann ein Sicherheitsunternehmen. Wir hatten Zutrittskontrolle, Videoüberwachung, Alarmanlagen verkauft an große Firmen, an BASF, Bilfinger, Südzucker. Und nach 8 Jahren war es für mich einfach zu wenig Herausforderung. Ich wollte in ein anderes Gebiet, hatte dann ein Unternehmen übernommen und für mich dann gedacht, wow, das ist eigentlich viel besser. Ich habe nicht so viele Mitarbeiter, ich kann ganz selbstständig alleine meine Zeit einteilen und kann Firmen beraten beim Kauf, bei der Nachfolge, beim Zukauf. Und so bin ich dann also langsam reingerutscht, da ich jedes Jahr für mich immer wieder überlegt habe, was mache ich in den nächsten Jahren in meinem Leben, was gefällt mir, was gefällt mir nicht, war dann ganz klar, ich muss in diese Richtung und hatte meinen Bruder gefragt, ob er meine Firma übernimmt. Er war einverstanden nach anfänglichem Zögern.
Hast ihn gezwungen hinterher?
Ja, fast, ja. Bestochen.
Ja.
Und inzwischen sind wir beide happy mit der Entscheidung.
Was ich mich ja frage, Winfried, auch so richtig, kriegt man es in der Öffentlichkeit so richtig mit, wenn ein Unternehmen den Besitzer wechselt? Ich habe so das Gefühl, manchmal nicht, oder?
Allermeistens nicht.
Nee, weil die
manchmal
Marke ist die ja
Show
nicht
dabei, aber ja, nein.
Weil die Marke ja oft bleibt, ne? Das, da ändert sich ja halt intern sehr, sehr viel wahrscheinlich, aber so richtig, dass man es mitkriegt, ist eigentlich nicht, ne?
Hier, interessiert auch keinen.
Ja, wenn man ehrlich ist, ja.
Also ich bringe dir zwei Beispiele, 80er, 90er Jahre des letzten Jahrhunderts, die großen Konkurrenten im Katzenfutter- und Tiernahrungsbereich, Whiskas und KitKat, gehören beide selben Firma. Das sind nur zwei Marken.
Ach.
Ja. Oder Mediamarkt und Saturn, erst seit einem Jahr zeigen die auch in der Werbung, dass sie zusammengehören. Davor haben sie immer, ging es, ja, wenn ich bessere Angebote, ist doch völlig wurscht denen gewesen, ob doch du kaufst bei einem von beiden. Damit hältst du die Konkurrenz dir weg vom Hals. Und deswegen ist bei uns eigentlich in unserer Kultur die Firmeneigentümerschaft ganz oft nicht so interessant. Dass die Marke, das Labeling, das ist entscheidend. In der öffentlichen Wahrnehmung. Oder wie siehst du das, Steffen?
Ja, ich würde sagen, zu 60-70% ist das tatsächlich so. Und manche großen Firmen möchten aber ihr Label draufsetzen. Ja. Und dann führt man die Firma oftmals für 1 bis 2 Jahre weiter. Dann steht ganz klein drunter ein Unternehmen der XYZ-Gruppe. Dann XYZ-Gruppe immer größer im Logo. Irgendwann steht nur noch XYZ und drunter der alte Name. Und dann verschwindet es nach 4-5 Jahren.
Okay,
spannend. Passiert auch öfter so.
Und Ryder wird jetzt Strix. Das ist somit das Bekannteste, was man, aber das war wahrscheinlich auch nur die Änderung des Produktes und nicht der ganzen Firma.
Genau, die Firma ist die gleiche wie früher.
Ja, das glaube ich auch. Was sind so die wichtigsten Aspekte? Also, oder vielleicht mal vorneweg mal so eine Frage. Muss so ein Verkauf eigentlich immer damit zusammenhängen, dass es nicht läuft? Nö. Das kann ja auch eine andere Ausrichtung sein, oder?
Ich würde sagen, dass 90% unserer Transaktionen bei gesunden Firmen stattfinden. Ach. Der Nachfolger wird gesucht, der Eigentümer ist vielleicht zu alt, ist schon 70, 80 Jahre alt, möchte einen frischen Wind, möchte einfach raus aus dem Unternehmen. Und wir sind zwar auch in dem Feld Insolvenzen und Restrukturierung, aber momentan würde ich sagen über 90% der laufenden Transaktionen gesunde Firmen, wo einfach der Eigentümer jetzt entweder zu alt ist oder keine Lust mehr hat, weiterzumachen. Durch die ganzen Krisen, die jetzt die letzten 3-4 Jahre waren, haben viele die Schnauze voll
und auf Deutsch nicht gesagt, mehr.
Ja, also immer wieder neue Krisensituationen und da ziehen sich einige zurück und verkaufen das Unternehmen. Und die großen Firmen nutzen die Chance und geben natürlich auch Zukaufmandate und wollen wirklich strukturiert im Markt wachsen. Und wir sprechen dann die entsprechenden Targets für sie an.
Ja, das sind jetzt so zwei Dinge, die ich gerne mal besprechen würde. Also das erste ist, gibt es tatsächlich so, also große Konzerne, große Unternehmen, die, da, ich kenne mich jetzt nicht aus, ist wahrscheinlich wieder eine blöde Frage, aber ist nicht schlimm. Die Mann, wirklich so einfach sagen, hey, wir geben jetzt dieses Kapital hier frei und da kauft bitte mal in diesem Jahr irgendwas mal zu, was zu uns passt. Ja, da wäre so die erste Frage, gibt es das wirklich so und machen die das so? Und die zweite Frage habe ich jetzt vergessen, weil die fällt mir wieder ein, wenn du mir die eine beantwortest. So. Wie ist das? Also ist das so, dass die Konzerne da so Summen einfach freigeben und sagen, kauft mal, seht mal zu, irgendwer, der verkaufen will?
Also die schicken uns natürlich nicht los und wir bringen in 6 Monaten dann 3-4 Unternehmen und die sagen dann, ja toll, die nehmen wir jetzt, sondern das ist ein gemeinsamer Prozess, der startet mit einem Strategieworkshop, indem wir genau durchleuchten, welche Unternehmen jetzt exakt dazu passen würden. Und wir optimieren das Ganze letztendlich, sprechen dann sehr viele in der Zielgruppe an, 30, 40, 50 Unternehmen zeitgleich. Und dadurch, dass wir auch mit dem renommierten Namen Steinbeiß an den Markt gehen, haben wir sehr hohe Rücklaufquote von den verkaufsbereiten Unternehmen. Und dann wird eben durchverhandelt, aber immer in Kontakt mit dem Auftraggeber, der auch immer in den Gesprächen mit dabei ist, sodass dann am Ende nach 6 bis 9 Monaten der ideale Kandidat kommt, der von allen Verfügbaren auch passt.
Ja, so kann ich es mir auch vorstellen. Ja. Also so, vorher war mir das nicht so klar. Ich weiß, ich habe übrigens mir die zweite Frage wieder eingefallen. es gibt ja, je nach Situation, wie die Welt sich gerade so dreht und was so passiert, könnte ich mir vorstellen, gibt es ja eine höhere Investitionsbereitschaft für Zukäufe oder auch nicht. Also wie waren da so die letzten Jahre und was glaubst du, wie entwickelt sich das gerade so? Ist man eher bereiter zu investieren? Weil da hängen ja auch so Dinge wie Innovation, Nachhaltigkeit und so daran. Mhm.
Ja, letztendlich hatten wir einen richtig großen Boom 2016, 17, 18, 19. Dann kam irgendwann Corona. Mhm. Da gab es ein halbes Jahr Stopp, fast alle Aufträge, die wir hatten. Es war also mal komplett runtergefahren. Jeder war in Unsicherheit. Und plötzlich lief das wieder an, sodass wir letztes Jahr sogar Rekordjahr hatten.
Okay.
Das ist unglaublich viel gelaufen im Bereich Kauf, Verkauf. Und wir merken jetzt aber, dass der hohe Zinssatz, der ja angestiegen ist, die Finanzierungen etwas behindert.
Ja, klar,
das heißt, man kann nicht mehr so günstig einkaufen, wie es vorher war. Also jetzt bremst es wieder ein bisschen, aber ich glaube, dass es trotzdem sich gut weiterentwickeln wird, weil Sachwerte sind letztendlich Trumpf und jeder möchte freies Kapital in Sachwerte wechseln. Ja. Und Unternehmen ist einfach ein Sachwert.
Haben wir im Moment viele freies Kapital, Winfried. Die liegt ja rum. Muss wieder reinvestiert werden nach guten Geschäften.
Genau. Also tatsächlich ist das so. Ja. Man hat ein bisschen Unsicherheit, je nach Phase immer gerade. Ne, mal Energiekrise zum Jahreswechsel gehabt und so, und dann ging es wieder nach oben. Das sind halt die typischen Zyklen, die wir so haben. Aber Geld hat man inzwischen mehr. Das ist ja auch etwas, also Steffens Team kümmert sich auch um Startups zusammen mit den ganzen anderen Steinbeiß-Kollegen, wie Jens Freiter, der Startups als Holiday-Check-Gründer berät.
Die müssen wir eigentlich mal wieder in eine Folge irgendwo mal holen. Das ist schon eine ganze Weile her, du.
Ja. Ah, und Steffen und Jens kennen sich gut und die tauschen sich da aus und viele Startups sind da sehr interessiert. Einen Partner zu haben, der weiß, wie man sie verkauft oder Anteile oder Partner ins Boot holt, der nicht den eigenen Profit sieht, sondern Steinbeiß-Doktrin ist ja zum Wohle der Wirtschaft des Landes. Das ist ja das, was Steffen ausmacht, der als Unternehmer die Firmen kennt.
Systemkompetenz, Erfolgsfaktoren.
Steffen, was würdest du sagen, macht ihr anders als andere, die in dem Metier unterwegs sind? Was macht euch aus? Was ist so, ist das so eine Philosophie auch, wie man da dran geht?
Ich würde sagen, es sind so zwei, drei Komponenten, die bei uns wichtig sind. Erste Komponente, wir haben Steinbeiß hinter uns. Das heißt, 700 Professoren, 1100 Steinbeißzentren, die wir in allen Fragen natürlich mit ins Boot nehmen können. Der zweite Aspekt ist, dass wir fast alle Unternehmer sind. Das heißt, wir hatten alle unsere eigenen Unternehmen. Wir kommen nicht einfach nur von der Bank und drehen Zahlen, um das Unternehmen zu verkaufen, sondern wir wissen genau, wie die Emotionen am Tisch sind. Das heißt, wir wissen, wie der Unternehmer denkt. Wir wissen aber auch, wie der Übernehmer denkt. Was sind die Träume? Was sind die Ziele? Was sind die Wünsche? Was sind die Ängste vor allem? Und das ist so die dritte Komponente, die uns sehr stark ausmacht. Wir haben eine empathische, soziale Komponente drin. Bei allen Partnern, die wir mit reingenommen haben, war uns das sehr, sehr wichtig. Ich selbst habe auch eine Stiftung gegründet vor 10 Jahren. Das heißt, wir denken nicht nur ans Geld verdienen, sondern wir denken auch daran, dass andere was von abbekommen. Ich habe schon seit 2004 immer 10% abgegeben von unserem Ertrag für gute Zwecke, sodass es letztendlich für uns auch darauf ankommt, dass Menschlichkeit mit drin ist. Und
Halte ich auch für nicht ganz unwichtig, weil wenn ich mir zum Beispiel jemanden vorstelle, ich hatte mal mit einem Unternehmen zu tun, da musste ich mal eine große Veranstaltung moderieren und der gute Mann war, glaube ich, 75 Jahre alt. Ich nenne jetzt mal die Firma nicht, aber der hat so was erfunden, was hinterher auf der ganzen Welt verkauft wurde, so eine Leiste. Und der hat halt, das war sein Lebenswerk, ne? Das war sein Lebenswerk und da ging es jetzt auch darum, okay, wie geht's weiter? Und da stand eben auch das zur Debatte, dass es möglicherweise auch einen Verkauf geben soll. Und dann, jetzt kommen wir wieder zu dieser sozialen bzw. menschlichen Komponente. So jemand, wenn der das abgeben muss, da spielen ja so viele Faktoren mit. Ja, der hat sein ganzes Leben da aufgebaut, danach aufgebaut. Und wenn das Ding über die Bühne gehen soll, dann muss der irgendwie da was unterschreiben, wo er am Ende sagt, ja, das fühlt sich gut an. Das stelle ich mir schwierig vor.
Einer der schwierigsten Punkte, weil dieser Verkäufer ja meistens im gleichen Ort bleibt und in diesem Ort sind vielleicht 1000 Mitarbeiter bei ihm angestellt und wenn er irgendwas falsch macht oder ans falsche Unternehmen verkauft, dann kann er nicht mehr in Ruhe zum Bäcker gehen, ohne dass er schräg angeschaut wird.
Also habe ich es noch gar nicht gesehen. Ja.
Also ganz wichtig für die meisten Unternehmer, dass eine Mitarbeiterkontinuität da ist, durchgehend, auch danach und dass nicht gleich die Hälfte entlassen wird. Und deshalb ist es so gut, dass man mit vielen möglichen Käufern spricht, um dann den rauszusuchen, der alle Komponenten befriedigt. Die soziale Komponente, die monetäre Komponente und natürlich auch die strategische Komponente. Aber es ist wie so eine Art Filtersystem. Wir schütten oben 30, 40 mögliche Unternehmen in den Filter und am Ende mit verschiedenen Selektierungsstufen kommt dann der Optimale raus. Beim Kauf, beim Verkauf.
Aber schon komplex, oder? Ich meine, Winfried, du siehst ja immer so die einzelnen Systeme, deswegen heißt der Podcast Systemkompetenz, weil es für dich das Wort komplex gar nicht gibt. Für mich hört sich das trotzdem schon ziemlich komplex an.
Nein, das ist komplex. Ich finde nur Komplexität nicht so abschreckend wie du. Ja. Ich liebe Komplexität. Ja. Was übrigens ganz spannend ist, so ist aus meiner Welt, also Konzernwelt gesprochen, was Steinbeiß ja ist, ist unwahrscheinlich verwurzelt im Mittelstand. Steinbeiß betreut tausende von Firmen im deutschen Mittelstand. Wir können sehr gut Konzerne. Eine Lücke, das ist das, was Steffens Team auch wirklich stopft, diese Lücke. Und da sind sehr, sehr viele froh. Konzerne finden ganz viele M&A-Beratungsunternehmen, die viel größer sind, wenn es darum geht, andere Konzerne zu übernehmen. Ja, die Zusammenlegung von zwei Riesenfirmen finden die alle toll. Aber eben so ein Mittelständler zu übernehmen, der eine tolle Entwicklung hat, der eine tolle wissenschaftliche Erforschung hat, deren Produkte wunderbar reinpasst. Das können die alle nicht, weil die nicht Mittelstand können. Die kennen die alle nicht und die wissen nicht, wie sie ticken. Und das ist genau etwas, was Steffen unwahrscheinlich gut kann, mittelständische Unternehmen so gut vorzubereiten, dass es für alle Seiten, auch Konzern, Win-Win ist, dass sie integrierbar sind in einen Konzern, ohne dass sie kaputt gehen. Also all diese Weltentänzerei, die beherrscht er unwahrscheinlich. Und darum ist er bei vielen, vielen Konzernen immer die erste Wahl, wenn es darum geht, einen größeren Mittelständler oder auch mal einen kleineren Mittelständler aus der deutschen Wirtschaft oder international aufzukaufen.
Mhm. Ich meine, wenn große übernehmen, ist das meistens eine Erfolgsgeschichte. Galeria Kaufhof und Karstadt. Und so. Eigentlich so.
Tja, sie haben halt nicht auf Steffen gehört.
Steffen hätte gewusst. Aber wenn man jetzt mal so überlegt, ne, als ich glaube damals schon, als sie zusammen sind doch zusammengegangen, ne? Ich habe jetzt keinen Quatsch erzählt, ne? Ich glaube, Karstadt und Kaufhof sind doch, glaube ich, zusammengegangen. Und damals hätte man ja schon wissen können, dass das kein Zukunftsmodell der Einkaufsmöglichkeiten für die Gesellschaft wird, sondern dass das schon ein hoher Personalaufwand ist mit ganz, ganz vielen Standorten, mit ganz, ganz vielen Immobilien etc. Hätte man damals ja schon wissen können, wird schwierig. Könnte schwierig werden. Ich meine, heute ist man immer schlauer, wo man jetzt sagt, nö, hat nicht geklappt. Aber das zum Thema Konzern. Du hast, lieber Steffen, eben mal kurz erwähnt, in diesem Bereich, oh, da ist jemand, der hat jetzt jahrelang gemacht, der hat jetzt schwierige Zeiten überlebt. Und ich habe zum Beispiel auch gesehen, dass du ja so Burnout-Camps machst. Hängt das so ein bisschen zusammen auch, dass man im unternehmerischen Bereich ja durchaus mal die Situation, dass die mal eintreten kann, wo man dann sagt, oh, da setzen wir auch an?
Ja, ich hatte im Laufe der 20, 25 Jahre unglaublich viele Kontakte zu Eigentümern von Unternehmen oder zum Top-Management. Und was viele vereint hat, sie waren alle im Hamsterrad, sie waren alle im Stress, sie waren alle in Zeitnot. Und ja, ich hatte vor 15, 20 Jahren begonnen, viele Ausbildungen zu machen im Coaching-Bereich, weil mir der Mensch einfach wichtig war im Mittelpunkt der Transaktion. Und so hat sich das im Laufe der Zeit ergeben, dass ich viele dieser Verkäufer oder Käufer am Ende auch privat betreut hatte und gecoacht hatte für 3G, sage ich heute immer.
3G?
Die Menschen gesund, glücklich und gelassen machen. Oh, das war so mein das Anspruch. Cool,
ja. Das können wir als Untertitel für diesen Podcast eigentlich auch nehmen.
Genau. Und ja, weil es sind immer die gleichen Muster. Deshalb hatte ich dann irgendwann von der Stiftung aus auch Burnout-Camps angeboten, weil die Manager fast immer einen inneren Glaubenssatz haben, ich bin nicht gut genug. Das haben wir erst während der Camps so ein bisschen rauskristallisiert. Und auch wenn man denkt, wow, der Mensch hat ja wahnsinniges Selbstvertrauen, tief drin war irgendwo ein kleiner verletzter Anteil, der glaubt, ich muss performen, ich muss perfekt sein, um geliebt zu werden. Ich brauche Anerkennung und muss deshalb Erfolg haben. Und das vereint die Top-Manager, fast alle. Und wenn dann die Zeit etwas wilder wird, wenn zu viele Anforderungen da sind, wenn das, was auf dem Tisch liegt, nicht mehr abgearbeitet werden kann, wenn sie nicht mehr hinterherkommen, dann kommt dieser Anteil sehr, sehr schnell ins Wanken und fühlt sich dann schlecht, hat Schuldgefühle, ich schaff's nicht, ich krieg's nicht hin. Und dann kommt einfach dieser Stress ins System.
Wird ja in der Öffentlichkeit natürlich nicht so breit getreten, weil es immer mit Schwäche von außen wahrgenommen wird und man vielleicht nicht möchte, dass die Leute darüber diskutieren. Nichtsdestotrotz haben wir in diesem Podcast ja auch schon häufiger darüber gesprochen, wie sehr zum Beispiel Meditation oder andere Möglichkeiten, mal den Druck rauszunehmen, gerade in der Führungsetage haben wir auch häufig darüber gesprochen, wie wichtig das sein kann, das einfach auch anzugehen ne? Und eben zu sagen, ja, das ist eine Möglichkeit.
Und immer mehr Praxis, ich weiß nicht, wie du das siehst, Steffen, würde mich interessieren, also jetzt in meiner Welt, Konzernwelt oder sehr großer Mittelstand, also so Milliarde aufwärts Jahresumsatz, ist es immer mehr Usus, dass man Elemente der Spiritualität, nicht der Esoterik, sondern der Spiritualität, dass man sich um sich selbst kümmert, meditiert, sich auf sich besinnt, sich auf sich reinhört, wenn man andere gewinnen möchte, über Schwingungen sich Gedanken macht, Vibes sagt man und Flow sein sagt man in der Öffentlichkeit schon. Also wie kann ich Menschen über Schwingungen erreichen und nicht nur über irgendwelche Worte, die mir ein Redenschreiber aufschreibt. Charismatik ist natürlich ein großes Thema. Dass das immer mehr Einzug gehalten hat die letzten 10 Jahre. Weiß nicht, wie siehst du das im Mittelstand?
Sehe ich auch in unserem Bereich so. Also die Targets, die wir verkaufen oder in denen wir zukaufen, sind so 3 Millionen bis 300 Millionen Umsatz. Also so der klassische deutsche Mittelstand. Und ich merke, dass bestimmt so die Hälfte aller Ansprechpartner von uns für solche Themen offen sind. Es beginnt meistens über Stress, Work-Life-Balance und Burnouts. Da kommt man ins Gespräch. Dann sprechen wir über Meditation, dann sprechen wir über Mikropausen, wie man das System ganz schnell runterfahren kann und letztendlich so im Mittelpunkt des Tornados bleiben kann, egal was im Außen passiert, immer noch in Stille, in dieser Gelassenheit bleiben. Und da sind fast alle interessiert. Und wenn man dann etwas tiefer geht, dann merkt man, wow, die sind total offen. Und auch für diese Vibes, die du gesagt hast, das hat ja alles auch wissenschaftliche Hintergründe. Wir hatten mit Thomas Müller, dem Nationalspieler, auch mal ein Startup aufgebaut, also eine Online-Plattform für mentales Coaching. Und da hatten wir tatsächlich so oft auch bewiesen, dass man, wenn man seine eigene Schwingung erhöht, wenn man seine eigene Power erhöht durch mentale Kraft mit Arbeit, mit der Arbeit an Unterbewusstsein, an unterbewussten Glaubenssätzen, dass dann der Output letztendlich ein ganz anderer ist. Mehr Erfolg, aber vor allem auch viel mehr Glück dabei. Und das hat mit Vibes oder mit Schwingungen im Hintergrund sehr viel zu tun. Und auch die Meditation wird immer mehr erforscht von vielen, vielen Studien. Ich mache im Moment mit 5000 Leuten Meditationsstunden jede Woche und merke, dass sich da immer mehr Leute interessieren würden.
Jetzt wollte ich gerade mal hier als Journalist zeigen, was ich drauf habe, weil ich gerade recherchiert habe hier, dass du mal ein Unternehmen im Bereich Mentaltraining zusammen mit Thomas Müller hattest. Jetzt hast du schon selber gesagt. Winfried, ich weiß ja, dass du im Fußball nicht so unterwegs bist.
Auch Thomas Müller kenne ich selbst.
Kennst du den? Ja. Mehr geht's auch. Aber ich finde,
ich freue mich, es nicht zu sagen. Vor einiger Zeit ist der ja mal für ein paar Spiele aus der Nationalmannschaft genommen worden.
Ja.
Hat meine Frau dann erzählt. Ich habe es in der Zeitung gelesen, in News, das habe ich meiner Frau gesagt. Ja, das ist schon länger her.
Hat er sich mal mit Löw zerstritten? Ich weiß gar nicht.
Nee. Löw, Flick.
Echt?
Also mit Löw?
Am Anfang, ach, als er mit Hummels, als er die Alten rausgetan hat.
Ja. Anfang des Jahres hat er einige rausgenommen.
Ja, und da war er dabei.
Die Jungen reingenommen, war er dabei. Ja. Und ich habe es eben gesagt, wow, hey, wusstest du schon, ja, das ist schon länger in der Diskussion. Also, dann weißt du, dass ich keine Ahnung von Fußball habe, wenn meine Frau, die nie Fußball guckt, übrigens. Mehr weiß als ich. Aber wir schauen regelmäßig Fußball.
Ja.
Wenn meine Tochter krank ist und nicht einschlafen kann. Ich spiele Fußball, sie ist in 10 Minuten weg.
Beruhigend.
Ja, ist doch auch beruhigend.
Vor allen Dingen, wenn so gar nichts passiert auf dem Feld und so 0-0, da schläfst du schon mal bei ein.
Aber toll, was du da machst. Was ich sehr interessant finde, ist, es gibt in meiner Erfahrung 2 Zugänge. Entweder Überforderung oder höhere Leistungsbedürfnis. Also Top-Manager, die sagen, wie kann ich noch effizienter werden? Und wenn man dann bedenkt, dass unser Unterbewusstsein mit 10 bis 11 Millionen Bit pro Sekunde, ich habe es schon mal erzählt, deswegen mache ich es kurz, 10 bis 11 Millionen Bit pro Sekunde in unserem Gehirn geht. Das ist eine gute Internetleitung, aufgrund der kurzen Strecke im Gehirn, sehr, sehr schnell. Gefühle sind sogar noch etwas schneller. Und das rationale Denken, mit dem wir immer so stolz sind, müssen alles durchdenken, ist 200.000 Mal langsamer. Mit nur gerade mal 50 Bit pro Sekunde. Wenn man sich das bewusst macht, sagt man, ich muss schnellere Ressourcen finden. Wie kann ich auf mein Bauchgefühl hören? Wie kann ich mein Unterbewusstsein reinholen? Ohne in die Gefühlsfalle zu tappen. Dass ich jetzt aus Emotionen entscheide. Und das ist natürlich, da sind natürlich so Sachen wie Meditation, Ruhe in dir selbst, hol deine inneren Kräfte raus. Unwahrscheinlich hilfreich.
Absolut. Ich habe... wenn das interessant ist, vielleicht auch eine kleine Übung für einen Manager, die meistens gut ankommt, die bei mir auch sehr viel genutzt hat, weil ich war früher immer zu faul zum Meditieren, weil ich einfach keine Zeit hatte. Eigentlich hätte ich dann mehr Zeit gehabt, wenn ich in dieser Ruhe gewesen wäre, aber man nimmt sich die Zeit
hinterher dann auch nicht. Hinterher ist man schlauer.
Immer schlauer, ja. Für mich heißt es Mikropause, so nenne ich das. Das heißt, ich hatte mir im Handy 8-mal am Tag einen Gong gesetzt. Einfach nicht klingeln, weil dann müsste man hingehen und ausmachen, sondern einfach nur Gong. Und wenn der Gong kommt, setzt man sich gerade hin, damit die Energie einfach besser fließen kann, Schultern leicht zurück, lächeln, weil dann Serotonin ausgeschüttet wird und das hilft dem Körper zu entspannen. Und dann habe ich mir, am Anfang habe ich die Hand auf den Bauch gelegt und tiefe Bauchatmung gemacht, 6 Atemzüge. Und das ist eine der Übungen, die am schnellsten das System wieder nach unten fährt und in die Entspannung bringt. Und das nenne ich Mikropause. Kommt so ein bisschen aus dem Buddhismus auch. Und damit konnte ich mich ganz schnell runterfahren, 8-mal am Tag. Das hat mich wirklich konditioniert. Irgendwann kam der Gong und ich war von alleine schon relaxed. Pavloscher Dog ist so das Stichwort, was man auch erforscht hat. Und hat mir sehr, sehr viel geholfen, immer wieder das Level auszugleichen, auch wenn es mal wilder wurde.
Ich glaube das auch. Also, weil das sind so die Dinge, dieses Bewusstmachen und dann wirklich auch sich das zu nehmen und dann wirklich die Ruhe zu haben und dadurch, dass dieser Gong immer kommt,
Und es war tatsächlich auch völlig unabhängig, wo ich war. Das war das Schöne.
Selbst überall,
wenn Mitarbeiter gegenüber saßen, habe ich eben nicht die Augen zugemacht, sondern einfach nur die Konzentration auf den Atem gelenkt und trotzdem in den Bauch geatmet. Eben nicht die Hand auf den Bauch gelegt, sondern einfach so weitergeatmet. Und man kann es in jeder Situation machen.
Als ich damals Student war, war der Gong meistens das Mittagessen in der Mensa und dann habe ich wieder Pavlovsche Hund auch gesabbert.
Genau.
Das war aber jetzt eine andere Geschichte.
Jetzt kriege ich Hunger, danke, danke.
Ja, aber es ist ja bald Mittag.
Ja, deswegen kriege ich Hunger.
Stefan, erzähl, gibt es jetzt noch was, wo du sagen würdest, in Bezug auf eure Tätigkeit, wäre jetzt noch was, was wir jetzt noch nicht gefragt haben, beziehungsweise was dir jetzt auch nochmal sehr wichtig ist, das nochmal zu betonen an der Stelle, um klarzumachen, wer auch zu euch kommt, wer die Richtigen sind und warum das matcht?
Also ich denke, die meisten Punkte hatten wir schon erwähnt. Klassischer Mittelstand, 3 Millionen bis 300 Millionen Umsatz, entweder Käufer, Verkäuferseite, Kapitalbeschaffung oder Finanzierung. Das ist auch ein Thema, was wir machen. Debt Advisory. Und meine 14 Partner sind so tief in verschiedensten Branchen drin, dass wir am Ende überall Spezialisten haben. Und ja, letztendlich, wir stellen den Menschen in den Mittelpunkt. Das ist unsere Philosophie. Mache andere Menschen glücklich und erfolgreich. Und du kannst es nicht verhindern, selbst glücklich und erfolgreich zu werden. Das war schon immer meine Devise seit Anfang an. Und das hat bis jetzt perfekt funktioniert. Wir sind immer auf Wachstumskurs, jedes Jahr geht es nach oben und ja, wir sind auf jeden Fall happy, mit guten, tollen Menschen auch zusammenzuarbeiten.
Toll. Ja, nur schön. Eigentlich ein schöner Abschluss für diese Episode.
Sowas von.
Wir können noch einen Link in die Shownotes packen, dass man auch direkt dich findet, wenn man da draufklickt.
Sehr gerne.
Wer ist denn dafür zuständig? Ich, ne?
Ja.
Okay.
Dein Job. Spezialist, du kennst dich aus, du bist der Einzige von uns.
Wenn Winfried und ich dann gleich Mittagessen gehen.
Kann ich den Link setzen?
Ja. Tolle Idee. Vielen Dank. So. Steffen, wir verstehen uns.
Steffen, ich war die ganze Zeit freundlich zu dir. So. Steffen Lohrer war das. Sehr spannendes Thema. Freundlich. Ich finde es super, dass wir das mal besprochen haben. Vielen Dank dir fürs Gastsein im Podcast Systemkompetenz. Lieber Winfried, vielen Dank dir natürlich auch. Und jo, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, oder?
Auf jeden Fall. Ja. Ich freue mich drauf. Danke, Steffen.
Bis dann.
Bis dann. Danke.
Ciao.
Systemkompetenz, der Podcast mit Winfried Köppers, Experte in Wissenschaft, Wirtschaft und Politik. Weil 100% erst der Anfang sind.